und ich bin Mitarbeiter bei Ethik22 und heute diskutieren wir über die Abstimmungen über die AHV im März. Mein Gast ist heute Edith Siegenthaler und sie ist Geschäftsleiterin und Leiterin Sozialpolitik beim Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Guten Abend, Edith. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, guten Abend. Merci vielmals für die Einladung.
Ich habe gerade meine erste Frage an dich. AHV, insbesondere 13. AHV-Rente. Wie bewegt dich das Thema ganz persönlich?
Ja, ich habe darüber ein bisschen Gedanken gemacht. Also, einerseits ist natürlich vor allem beruflich, wenn ich mich mit diesen Fragen befasse. Also, als Leiterin Sozialpolitik bin ich natürlich mit diesen ganzen Rentenfragen befasst. Und persönlich ist es mir ein starkes Anliegen, dass wir alle im Alter um ein würdiges Leben führen können. Und das bedeutet für mich, dass wir eben nicht arbeiten müssen, bis wir krank sind oder bis wir sterben. Also vielleicht auch das mit dem eher Zusammenhang zur Renteninitiative. Und vor allem auch, dass wir im Alter nicht davon abhängig sind, dass uns zum Beispiel Kinder müssen unterstützen oder dass wir viel geerbt haben, für dass wir nicht arm sind im Alter, sondern dass wir wirklich ein würdiges Leben führen können. Das finde ich etwas sehr Wichtiges.
Kannst du denn das schnell ausführen, soziale Ungleichheit im Alter, wie die Situation aktuell ist?
Ja, es gibt sehr grosse Unterschiede bei den Rentenbezügen. Einerseits sicher zwischen Frauen und Männern. Also viele Frauen haben keine oder nur eine sehr kleine zweite Säule. Aber natürlich auch zwischen den Einkommen. Und das hängt einerseits, also ist natürlich, unser System ist ein bisschen so ausgelegt, weil es ist so ausgelegt, dass man, also die AHV-Rente bekommen alle, die zweite Säule bekommt man anteilsmässig, was man vorher hat als Einkommen. Und also das, oder es ist auf das abgestimmt auf jeden Fall. Die Idee der zweiten Säule ist ja, dass man den Lebensstandard halten kann, den man bis jetzt hatte. Die Idee ist, dass man dort etwa 60% insgesamt, also mit AHV und zweiter Säule bekommt von dem, was man bis jetzt an Einkommen hatte. Ob das lang zum Leben ist, dann wäre vielleicht eine zweite Frage. Und dann haben wir noch die dritte Säule, die eigentlich vor allem eine Steuerbegünstigung ist vom Alterssparen. Und das können sich natürlich sehr viele Leute schon gar nicht leisten oder wenn, dann nur in einem sehr kleinen Umfang, so dass es halt auch grosse Unterschiede gibt bei der Altersversorgung.
Also, wieso emotionalisiert denn die Initiative, also jetzt mal vor allem die für die 13. AHV-Rente, wieso emotionalisiert die so?
Ja, das ist noch schwer zu sagen. Also, ich denke, ein Punkt ist sicher, dass es sehr einfach ist, zum Begreifen, um was es geht. Und das ist vielleicht auch so, für noch auf die eingängige Votum von dir zurückzukommen. Also, ich glaube, das tut dem auch ein bisschen erklären, warum das so viele Leute schon ihre Meinung haben gemacht und auch werden abstimmen. Also, ich gehe davon aus, dass wir relativ eine hohe Stimmbeteiligung werden haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr einfache Vorlage. Es ist sehr klar, um was es geht. Man muss sich nicht wie bei einer Gesetzesanpassung oder bei einem Referendum geht es ja manchmal sehr komplizierte Gesetze, wo das eine ist, kann man eher dafür sein, das andere eher dagegen und wie auch immer, am Schluss muss man über ein Gesamtpaket mit ganz vielen Sachen abstimmen, ist echt sehr klar. Es ist echt die Frage, soll man eine 13. AHV-Rente bekommen, so wie man auch einen 13. Lohn bekommt bei diesen Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen. Und ich denke, weil es so klar ist, können die Leute sich auch sehr mit dem Anliegen identifizieren oder es vielleicht auch stark ablehnen, je nachdem. Ich glaube, das ist sicher ein Grund, warum die Initiative auch so stark diskutiert wird jetzt.
Ja, und jetzt, wo sehen denn die Befürworter die hohe Notwendigkeit von dieser 13. AHV?
Also ich kann es vor allem für mich reden. Ich weiß nicht genau, aber ich denke, ein Punkt ist für mich vor allem, dass die AHV-Rente so existenzsichernd sind. Jetzt, wenn wir die 13. AHV annehmen, dann gehen wir einen Schritt in die Richtung. Aus meiner Sicht ist es natürlich noch nicht so, dass wir auf einem existenzsichernden Niveau sind, aber wir gehen auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Und was sicher ein Vorteil ist grundsätzlich von der ersten Säule, ist, dass sie halt eine starke Progression drin hat. Das heisst, die Einkommen, die hoch sind, die zahlen auch sehr viel Beiträge. Bekommen die aber alle plus minus gleich viel. Das heisst, man hat nachher Also, es läuft darauf aus, dass 92% der Beziehenden mehr bekommen, als sie tatsächlich einzahlen in die AHV. Und das ist natürlich, ehrlich, die meisten machen einen guten, sage ich mal, wenn es mit der AHV. Und ich glaube, besonders wichtig ist es, schon für die mit kleinen oder mittleren Renten. Gibt auch für Jahrgänge, die jetzt in Pension kommen oder gerade erst in Pension kommen. Weil bei ihnen gibt es ein grosses Problem mit der zweiten Säule. Sie haben jetzt lang eigentlich, sie sind in einer Tiefzinsphase gewesen, und haben wenig Pensionskassensparnis gehabt. Sie sind kaum oder gar nicht angestiegen in den letzten 10 Jahren. Und darum ist es natürlich umso besser, dass sie eine solide AHV bekommen. Und das andere, was noch ist, was noch vielleicht fast mehr die Rentnerinnen und Rentner betrifft, ist natürlich die Teuerung. Teuerung wird in der zweiten Säule, muss man die nicht angleichen. Pensionskassen können das machen, weil sie in einer guten bis sehr guten finanziellen Lage sind. Aber sie müssen das überhaupt nicht machen. Und das führt natürlich zu einem Kaufkraftverlust, wo viele Leute schon jetzt so spüren im Portemonnaie.
Genau. Gäbe es dann auch andere Möglichkeiten, dass man könnte eher in die Richtung schaffen, dass Renten existenzsichernd sind, halt besonders bei den kleinen Renten?
Also aus meiner Sicht macht's schon sehr Sinn, wenn wir die AHV-Rente erhöhen. Weil das ist, also, oder es gibt ja die Leute, die sagen, ja, wir können einfach bei der EL schauen, es können ja alle Ergänzungsleistungen beantragen und so. Aber der Punkt ist halt schon bei den Ergänzungsleistungen, dass man die muss beantragen. Es ist relativ kompliziert, kommt sehr auf den Kanton drauf an, ist ja kantonal geregelt. Und ja, es gibt halt auch viele Leute, wo gerade so etwa drüber sind über die Ergänzungsleistungen. Und sie brauchen natürlich auch einen Zuschub, vor allem jetzt in dieser Situation mit der Teuerung. Und darum habe ich echt das Gefühl, dass es gut ist, wenn wir da vorlüpfen. Ob wir nicht mehr so fest von der Ergänzungsleistung abhängig sind oder dass weniger Leute von der Ergänzungsleistung abhängig sind. Weil am Schluss, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Entschuldigung. Nein, es ist wichtig, dass wir dort, dass die Leute dort möglichst auch selbstständig bleiben. Und ich glaube, es ist auch im Zusammenhang mit der zweiten Säule wichtig, dass wir die erste Säule stärken. Weil wenn wir eine starke erste Säule haben, die wirklich existenzsichernd ist, dann können wir die Pensionskasse so ausgestalten, wie sie eigentlich sollte sein. Weil im Moment gibt es grosse Probleme mit der Reform, die angedacht ist, wo man will, der Einstieg, also die Einstiegsschwelle will senken. Und das lohnt sich nur, wenn weniger Leute von ELA auf EL angewiesen sind, weil sonst zahlen sie einfach ins BVB und müssen dann reinen Weg EL beantragen. Und das Ja, von dem her denke ich, es ist wirklich wichtig, dass wir dort wieder die erste Säule stärken.
Ja, was ist denn das konkrete Problem von der Ergänzungsleistungen?
Aber also das Ende ist sicher, dass man es beantragen muss. Und ich finde halt, das andere ist schon, dass ich finde, wenn wir eine Existenzsicherung wollen in der AHV, dann müssen wir das also und wir haben das in der Verfassung, den Auftrag, dann müssen wir eigentlich schon schauen, dass das auch tatsächlich der Fall ist und dass man von der AHV halt einfach wirklich die Existenz gesichert haben. Und wenn wir sagen, ja, die Leute können ja EL beantragen, dann gibt es halt auch viele Leute, die sich nicht in der Lage sehen, überhaupt so die Gesuche einzureichen. Das ist relativ kompliziert. Oder die sich vielleicht auch nicht getrauen, die das nicht wollen, wo das Gefühl haben, ja, da bin ich ja armengenössig, wenn ich das muss. Und das hat man natürlich bei der AHV nicht, weil die AHV hat man einfach zu gut. Ich
Ja,
glaube,
jetzt.
das ist ein wichtiger Unterschied. Auch für die Frage, ja, wie wird man abgeholt, dafür, dass man das ganze Leben lang hat geschafft?
Ja, jetzt die meisten von diesen Punkten, die beziehen sich ja auch zum Beispiel auf IV-Rentnerinnen und Rentner. Aber da hat man sich ja in der Initiative dazu entschieden, keine 13. IV-Rente mit einzunehmen, sondern nur die AHV. Kannst du dir vorstellen, was könnte zu der Entscheidung geführt haben?
Ich weiß es nicht genau, denn die Initiative ist ja vom SGB erarbeitet worden. Wir sind dort von der Arbeitsweise nicht selber drin gewesen. Aus meiner Sicht ist es aber sehr wichtig, dass wir nachher wirklich den Druck aufrechterhalten, für das auch bei den IV-Renten einzuführen. Weil es ist nicht so, dass die IV-Rentner und Rentnerinnen besonders gut gestellt wären in der Schweiz. Und es ist ja nicht so, dass man etwas dafür kann, wenn man invalid wird. Im Gegenteil, häufig ist es ja so, dass man das aufgrund von höheren Belastungen, zum Beispiel im Beruf oder so, hat oder was auch immer. Und ich glaube, da ist es schon sehr wichtig, dass wir auch dort gut heranschauen. Und wenn wir die Initiative gewinnen, und ich denke, das ist die Überlegung gewesen, dass wir als ersten Schritt mal das bei der AHV-Rente machen und nachher auf die IV gehen, dass wir dort wirklich mal einen ersten Schritt in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal, machen.
Ja, und gibt es da berechtigte Hoffnung, dass da noch etwas hochkommen könnte, dass auch IV-Rentnerinnen und Rentner auf eine 13. Rente hoffen?
Also aus mir werden sicher der Druck nachher hochhalten, wenn wir die AHV mal 13 gewinnen. Und wir werden natürlich nachher noch ein Argument in der Hand haben, dass wir das entsprechend angleichen müssen. Da kann man natürlich nachher auch besser argumentieren, wenn die AHV mal 13 angenommen ist. Und ich denke, auch generell ist es natürlich wär's schon ein wichtiges Zeichen, wenn wir das könnten gewinnen. Auch so ein bisschen für die Frage, wie will man eigentlich Sozialversicherungen ausgestalten? Also, und ich denke, das ist auch eine Grundsatzüberlegung, wo ich finde, im Moment in der öffentlichen Diskussion manchmal ein bisschen fest im Hintergrund ist. Also, um was geht's bei der Sozialversicherung? Es geht darum, dass man gewisse Leistungen kann erbringen für die Leute abzusichern, sei es für Alter, für Tod, für Invalidität, für was auch immer. Oder Elternschaft ist natürlich auch etwas Wichtiges. Und dort müssen wir, glaube ich, zuerst mal überlegen, was braucht es für Leistungen. Und nachher kann man sich über die Finanzierung Gedanken machen. Wenn wir aber immer schon von vornherein von der Finanzierung reden, dann verlieren wir eigentlich das Ziel aus den Augen. Nämlich das Ziel ist, jetzt gerade bei der Altersvorsorge zum Beispiel, dass wir eben Leistungen haben, die nachher ein würdiges Leben im Alter auch ermöglichen.
Was bedeutet konkret ein würdiges Leben im Alter?
Ja, aus meiner Sicht ist es schon, dass man sich nicht finanzielle Sorgen machen muss. Das heisst vielleicht nicht, dass man ein Luxusleben führt. Das ist klar, wenn man pensioniert ist. Aber dass man sich nicht muss Sorgen machen, dass man nicht, wie man das zum Beispiel von den USA kennt. Dass man nicht im Alter irgendwie auf die Straße muss, dass man nicht aus der Wohnung geschossen wird, dass man die Pflege bekommt, die man vielleicht braucht. Dass man sich auch nicht irgendwie muss betteln oder irgend so etwas. Also, es ist wirklich wichtig, dass man einfach ein würdiges Leben kann führen kann.
Ja, was sind für dich denn sonst noch so Kriterien für eine gute Ausgestaltung von unseren Sozialversicherungen?
Also ich denke, wichtig ist aus meiner Sicht sicher oder sozial ausgleichen. Also dass die die Möglichkeit haben, mehr als etwas zu zahlen, dass die tatsächlich noch mehr zahlen. Und dass die halt weniger die Möglichkeit haben, auch einen kleineren Beitrag noch mal müssen leisten. Also so wie wir das bei den Steuern ja auch haben. Also dass wir dort einen gewissen Ausgleich haben. Und dann finde ich es eben wirklich wichtig, dass wir Leistungen haben, die auch etwas bringen. Also wenn wir Leistungen haben, wo man schlussendlich sagt, ja, ich muss sowieso schauen, dass ich erbe oder schauen, dass ich sonst irgendwie zu Vermögen komme oder was auch immer, dann sind wir aus meiner Sicht nicht auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen wirklich Leistungen haben, wo die Leute gut absichern, damit sie auch bis zu einem gewissen Grad auch sorgenfrei irgendeine Tätigkeiten können nachgehen und sich auch können entfalten. Also das finde ich etwas sehr Wichtiges. Also jetzt unabhängig von, also für die Altersvorsorge wird das sicher, aber es geht auch dafür, wie man sich sonst im Berufsleben gibt oder auf, in Bezug auf Familienplanung oder so. Ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, dass man dass man sich dort nicht einfach muss als erstes Mal finanzielle Sorgen machen, sondern dass man weiss, man ist wirtschaftlich abgesichert und man steht sicher nicht auf der Straße.
Ja, jetzt könnte man einfach sagen, jeder muss für sich selber schauen und für sich selber vorsorgen. Wieso findest du wichtig, dass auch, wie du vorher gesagt hast, die, die mehr haben, dass die auch mehr beitragen?
Weil halt nicht, weil man nicht alle Sachen kann von vornherein absichern. Also vielleicht, oder wenn man sehr grosse, so, also wenn man neu mehr ist, wo man, also wenn man in eine Familie geboren wird, wo sehr viel Geld drin ist, ich glaube, der ist man im Prinzip schon abgesichert. Aber man muss schon sehen, es gibt sehr viele Sachen, die einem passieren können, die dazu führen, dass man sich selber nicht mehr, ja, nicht mehr kann, nicht mehr für sein Einkommen auch kann sorgen kann. Sei es, dass man krank wird, sei es, dass man einen Unfall hat, sei es, dass man ein Kind bekommt, vielleicht auch ein Kind, das nicht gesund ist, sei es, dass man eine psychische Krise hat, sei es, dass man sich trennt, sei es irgendetwas. Es gibt sehr viele Lebenssituationen, die halt dazu können führen können, dass es einem nicht gut geht. Und dass man Unterstützung braucht. Und ich finde es sehr wichtig, dass man nachher nicht davon abhängig ist, vom Goodwill, von Verwandten, Bekannten, dass man nicht a priori muss Schulden machen oder solche Sachen, sondern dass man weiss, es gibt eine soziale Absicherung, so, dass sie nicht in die Armut abrutschen.
Ja, danke. Wenn wir vielleicht mal schnell über die andere Initiative schwätzen mit dem Rentenalter 67 und ab dann abhängig von der Lebenserwartung. Was sagst du zu dieser Initiative?
Ja, also die bekämpfen wir stark von Travail Suisse aus. Wir sind dort auch im Lead beim Komitee. Also uns ist es sehr wichtig, dass die abgelehnt wird. Aus unserer Sicht ist das, ja, ist das, führt das zu sehr vielen Problemen. Also einerseits verstärkt es natürlich die Ungleichheiten, die wir schon jetzt haben, also zwischen denen, die länger und denen, die weniger lang leben. Und das ist in der Schweiz halt so, dass es dort grosse Unterschiede gibt, je nach Einkommen und auch je nach Ausbildung. Also wer zu dem Fünftel gehört, der die tiefsten Einkommen hat, lebt 6 oder glaub sogar 6 Jahre glaub weniger lang als jemand, der zu dem Fünftel gehört, der die höchsten Einkommen hat. Und wenn man natürlich beiden Gruppen jedes Jahr, sagen wir jetzt mal am Anfang, geht es jetzt erst auf 66, wegnimmt, dann werden sie auch, da haben sie natürlich einen grösseren Anteil, die weniger lange leben, von ihrer Zeit der Rente, die sie verlieren. Damit natürlich auch von Beiträgen, von Rentenbeiträgen, die sie verlieren. Das ist der eine Punkt. Und dann ist auch Gesundheit sehr unterschiedlich im Alter. Es gibt Leute, die lang gesund sind und die arbeiten natürlich meistens nicht in Berufen, die psychisch und vor allem auch physisch sehr belastend sind. Also, das sieht man auch bei der IV-Rente. Es gibt, etwa 10% der Leute können nicht bis zum Pensionsalter arbeiten, haben vorher, schon eine IV-Rente. Und das nimmt auch stark zu, zwischen 60 und 65, weil die Leute einfach dann ja, sehr lange vielleicht in belastenden Berufen haben gearbeitet und darum nachher noch eine IV-Rente brauchen. Wenn man jetzt natürlich das Rentenalter rauf tut, dann bedeutet das höchstwahrscheinlich auch, dass mehr Leute, bevor sie überhaupt in Rente kommen, nicht mehr arbeiten können. Und das ist doch jetzt eins. Das andere ist natürlich auch die Frage von der Arbeitslosigkeit. Jüngere Leute werden kaum, denen wird kaum gekündigt. Das sind meistens Leute in der zweiten Lebenshälfte, sage ich jetzt mal. Und vor allem ab 55 ist es relativ schwierig, überhaupt eine Stelle zu finden. Und jetzt sagt man natürlich, ja, im Moment sollte das kein Problem sein mit dem Fachkräftemangel und so. Das mag sein, dass es einfacher ist als auch schon. Aber es ist natürlich, man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass die Konjunktur immer super wird sein. Und vor allem ist es auch so, dass die Leute je nachdem gar nicht die Qualifikationen mitbringen, die man noch bräuchte. Zum Teil gibt es ja auch Firmen, die Umstrukturierungen machen, für das Frühpensionierungen quasi, Frühpensionierungspläne haben, ich sage jetzt mal. Von dem her ist sehr die Frage, ob die Leute überhaupt die Qualifikationen mitbringen, die man tatsächlich braucht. Und ja, nachher ist es halt auch so, dass heute sieht man, wenn man Frühpensionierung anschaut, dass insbesondere Leute aus dem Banken- und Versicherungs-, aus der Banken- und Versicherungsbranche sich überdurchschnittlich häufig und auch relativ früh an Frühpensionieren. Es sind natürlich Leute mit hohen Löhnen. Es sind nicht unbedingt solche, die nicht so lange arbeiten könnten, sondern schlichtweg halt sich will an Frühpensionieren. Und ich denke, das würde sich halt auch nicht ändern, wenn man das, das Rentenalter würde aufentun, sondern es würde dazu führen, dass, ja, dass sich die, die es können leisten können, halt nach wie vor früher würden gehen. Und das wären halt immer weniger und immer mehr die mit richtig hohen Löhnen, die sich das überhaupt noch können leisten können. Das heisst dann einfach, die mit den normalen Löhnen müssen halt länger arbeiten, und die anderen verkaufen sich quasi früher frei. Ja.
Was wäre denn für dich eine gerechte Lösung bezüglich Rentenalter, gerade im Hinblick von dem, was du gesagt hast, unterschiedliche Lebenserwartung, unterschiedliche Gesundheit im Alter, auch je nach Einkommen und Branche?
Also ich fände es eigentlich schon sinnvoll, wenn wir, wenn wir in Richtung ja, gewisse Flexibilisierung würde gehen, insbesondere, dass man sich ein bisschen überlegt, was, wie lange haben die Leute gearbeitet? Also es gibt ja bei uns viele Leute, die mit 16 auf den Arbeitsmarkt kommen und dann anfangen zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich da die Modelle mit der Lebensarbeitszeit, also wie viel hat man über das ganze Leben, wie viele Jahre hat man gearbeitet, dass man die Richtung würde weiterdenken. Es gibt natürlich auch gewisse Probleme. Also ist, oder wenn man zum Beispiel Ausbildung macht, wie sieht das nachher aus, wie wird das angerechnet, was ist mit Jahren, wo man Kinderbetreuung macht. All also solche Fragen müssen man sich natürlich dann gut überlegen, wie eine entsprechende Lösung ausgestaltet wäre. Aber ich denke, dort, ja, dort könnten wir in eine Richtung gehen, was schon auch fairer wäre, als es jetzt ist. Und vor allem fairer, als es wäre mit der Renteninitiative.
Und da gibt es ja auch, ich glaube, die Leute auf dem Bau, die können früher in Rente gehen. Gibt es so Ideen, so, dass man nach Branchen oder so irgendetwas verschiedene Renteneintrittsalter machen?
Ja, also ich finde, dass in der Baubranche ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, was man dort hat hergebracht. Es gibt natürlich auch Fälle, oder, wo nicht bis zu dem Alter dort können arbeiten können und dann früher sich ein umschulen in andere Branchen, was natürlich auch nicht nur ideal ist, aber grundsätzlich finde ich, ist es ein sehr gutes Modell, für die Sachen, ja, für das auch aufzufahren. Und was man schon muss sehen mit der Renteninitiative, wenn wir jetzt auf 66 und nachher noch höher raufgehen, das wird für sehr viel teurer, die Frühpensionierung zu finanzieren für die Arbeitnehmenden. Und da muss man auch schon damit rechnen, dass wir, also heute sind wir ja bei 60, bei Rentenalter 60 auf dem Bau, also mit der Branchenlösung. Und wenn wir jetzt auf 66 aufgehen mit dem normalen Rentenalter, dann kann man wahrscheinlich 60 nicht halten, weil das einfach nachher zu teuer ist, weil man zu viele Lohnbeiträge nachher müsste zahlen.
Ja, und gibt's ja nicht, viele Branchen jetzt nicht mal unbedingt nur den Bau, wo man vielleicht gar nicht kann, bis 67 schaffen, im Allgemeinen?
Ja, ich denke schon. Also, es ist schon so, also die Gesundheit nimmt halt ab und also Qualifikationen sind nicht zu unterschätzen. Also Weiterbildungen ist auch die Frage, oder? Wie lange wird das zum Beispiel noch finanziert vom Arbeitgeber? Ab welchem Alter kann man das überhaupt noch besuchen? Und man muss sich natürlich weiter qualifizieren. Es geht immer schneller, wie stark sich die Arbeitswelt verändert. Und ich glaube, dort ist es schon sehr wichtig, dass man qualifiziert bleibt. Und nachher gibt es natürlich, es gibt viel Arbeit, wo körperlich sehr anstrengend ist. Das ist zum Beispiel auch bei der Pflege der Fall. Also, das sind zum Teil Sachen, das ist sehr anstrengend dort zu arbeiten. Dort haben wir keine entsprechenden Lösungen. Und ich denke, dort wäre es zum Beispiel wichtig. Aber eben, Pflege ist halt ein Sektor, wo anders als die Baubranche weniger gewerkschaftlich organisiert ist. Und dementsprechend ist es je nachdem auch schwieriger, den nötigen Druck aufzubauen, für dass man so eine Lösung findet.
Wieso ist die Branche nicht gewerkschaftlich organisiert? Pflege?
eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich schon historisch bedingt. Also es sind sehr viel mehr Frauen, die dort arbeiten. Und generell sind Branchen, wo Frauen stark vertreten sind, weniger stark organisiert. Also es gibt jetzt so einen Wandel. Also der Organisationsgrad steigt sicher in der Branche, also vor allem auch bei den Frauen. Und ich glaube, Pflege ist schon auch ein Beruf, wo man lange das Bild hatte und vielleicht auch immer noch hat, dass es so ein sehr dienender Beruf ist, ein Beruf, wo man, eben ein sozialer Beruf, wo man das eigentlich vor allem macht für die Menschen, die man mit ihnen zu tun hat und eigentlich nicht für einen Lohn, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen. Und das macht es natürlich nachher auch schwieriger, sich für das Recht von der Arbeitnehmenden einzusetzen. Also zum Beispiel ein Streik hat natürlich ganz andere Auswirkungen in einem Spital als auf einer Baustelle. Weil in einem Spital sind natürlich die Leute direkt betroffen, wenn das Spital gestreikt wird. Also sind sehr vulnerable Leute betroffen. Auf einer Baustelle wird es halt teurer, weil nichts passiert, oder?
So, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende zu. Das heisst, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Wenn du jetzt eine Frage oder einen Gedanken, wo wir ein bisschen weiterdenken können, jetzt oben und die nächsten Tage, bezüglich unserer Sozialversicherung, eine kurze Frage oder einen kurzen Gedanken, den du uns gerne möchtest, mit auf den Weg geben, was wäre das?
Ich glaube, schon so ein bisschen der Perspektive, die man drauf hat, auf das Sozialwerk. Und aus meiner Sicht ist wirklich wichtig, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen, was brauchen wir, was sind die Bedürfnisse, die wir tatsächlich haben, dass wir das in den Vordergrund stellen, auch wenn wir darüber reden oder darüber nachdenken. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was ich auch gerne mitgeben würde.
Danke vielmals. Jetzt kommen wir schon gleich am Ende zu. Also, danke vielmals. Also, ich habe viel mitgenommen vom heutigen Abend, besonders auch, dass man sich einfach muss bewusst sein, dass jedem kann etwas passieren. Jetzt Alter, das passiert zwingend jedem, aber auch über das Alter raus kann jedem etwas passieren, was kann dazu führen, dass man nicht mehr selber seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und dass es dann halt auch sehr viel mit Glück oder Pech zusammenhängt, ob man dann kann trotzdem weiter seine Existenz sichern und nicht, und dass darum unsere Sozialwerke ganz, ganz wichtig sind. Ich danke vielmals allen fürs Zuhören und ganz vielen Dank der Edith Siegenthaler von Travel Suisse, dass sie heute so bei uns war. Nächsten Mittwoch.
Merci vielmals.
Danke. Nächsten Mittwoch geht es wieder weiter mit Radio Einfluss, wieder vom 6:30 bis 7:30. Und nächste Woche sprechen wir mit dem Andreas Dummermuth. Er ist Präsident von der kantonalen Ausgleichskassenkonferenz und es geht weiter zum letzten Mal über die AHV und nächste Woche ganz spezifisch über die Ergänzungsleistungen und das Menschenbild, das dort gepflegt ist und mit dem verbunden ist. Dann aber übernächstes Mal geht es wieder um ein neues Thema und wir sind immer froh, wenn auch ihr Zuhörerinnen und Zuhörer mit Themenvorschlägen auf uns zukommen. Das könnt ihr machen, indem ihr einerseits direkt auch Themenvorschläge in den Chat hineinschreibt oder uns auch ein E-Mail schreibt oder uns über unsere Webseite www.edik22.ch kontaktiert. Danke vielmals und allen einen schönen Abend noch.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Auf dem Bau, oder? Wenn du Ziegelsteine lüpfst und du merkst, sie sind schwer, es passiert etwas, dann kannst du sie einfach fallen lassen, oder? Ein Mensch, ja. Der kannst du nicht fallen lassen. Ich kann dann auch sagen, dass das fast ein bisschen bewusst ausgenutzt wird, dass halt dort Menschen, die in der Pflege arbeiten, ein Verantwortungsgefühl haben für die Menschen, die sie pflegen. Und dass das ein bisschen ausgenutzt wird, um halt sie, jetzt ein bisschen böse gesagt, bei niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen halten.
Ja, also ausgenutzt, also ich denke, das würde auf dem Bau genau gleich fest passieren, wenn es nicht eben Gegendruck gäbe. Und ich glaube, für das ist wirklich die gewerkschaftliche Organisation oder halt auch im Arbeitnehmerverband, ist einfach wirklich wichtig, auch für, dass man, ja, zum Beispiel schon nochmal, für dass man Informationen bekommt, wie das es bei anderen geht. Also, dass man weiss, in einem anderen Spital, gibt es die und die Arbeitsbedingungen, die besser sind oder so. Jetzt kann man natürlich sich auf das beziehen und dann können das auch fordern für in einem anderen Spital. Solche Sachen, es ist natürlich viel einfacher über einen Verband, als wenn, ja, wenn jedes Einzel da vor sich herkühlt, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich denke, es ist dort schon auch ein Wandel im Gang. Also vor allem auch, weil im Moment jetzt so wenig Leute, also so einen grossen Personalmangel, dass man bis zu einem gewissen Grad halt, nicht in einer schlechten Position ist jetzt als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer.
Was müsste denn generell passieren, wenn sich Leute wieder mehr zusammenschliessen und für gerechte Lösungen kämpfen bezüglich Löhne, Arbeitsbedingungen, Sozialversicherungen?
Ja, das ist eine gute Frage. also sicher an der Gewerkschaft oder an uns an sich, dass wir das so aufzeigen. Auch aufzeigen, was es bringt. Ich hoffe jetzt nicht, dass es braucht, dass den Leuten schlechter geht, wenn sie sich mehr organisieren. Sondern dass man endlich aufzeigen kann, was es eigentlich bringt, wenn man sich kollektiv organisiert.
Ja, ich habe diesbezüglich mal eine Statistik gesehen, die recht schön zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen gewerkschaftlichen Organisationsgrad und wie sehr Produktivitätssteigerungen sich abbilden in Lohnerhöhungen, oder? Und dass quasi je geringer der gewerkschaftliche Organisationsgrad, desto weniger tun sich dann Produktivitätssteigerungen in Lohnerhöhungen niederschlagen. Ist das etwas, was du auch so ein bisschen siehst in der Schweiz?
Ja, also ich finde es sehr plausibel, kennen Sie die Statistiken nicht, aber ich finde es sehr plausibel, weil vor allem gerade, wenn man nachher in Gesamtarbeitsvertrag ist, wo die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer oder Nehmerinnen zusammen aushandeln, dann hat man natürlich schon ohne Hebel als Gewerkschaft für dort Druck zu machen, sei es öffentlich, sei es in den Verhandlungen selber. Denke ich, es ist wirklich einfacher, dort auch zu Erfolgen zu kommen und auch aufzuzeigen, dass es halt nötig ist, dass der Arbeitgeber das Gelenk macht, sage ich jetzt mal. Weil sonst ein Problem kommt in seinem Betrieb. Ich glaube, das kann man sicher kollektiv sehr viel einfacher aufzeigen, als wenn jedes Einzel individuell verhandelt.
Und wie sieht es denn aktuell aus, so die Bedeutung von der Gewerkschaft, der Wandel von der Bedeutung von der Gewerkschaft, wie ist der im Moment?
Ja, das ist noch eine schwierige Frage. Es ist auch recht unterschiedlich. Also, einerseits ist es sicher eben so, das, was ich vorhin schon gesagt habe, bei den Frauen haben wir einen zunehmenden Organisationsgrad. Natürlich auch, weil mehr Frauen auf ihr Erwerbseinkommen angewiesen sind und tatsächlich erwerbstätig sind. Also es ist ja viel höher die Rate als noch vor 20 oder 30 Jahren. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich mehr Frauen dort engagieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch grosse Branchen, wo man Mitglieder verliert. Insgesamt gibt es eher ein Minus jetzt, sage ich mal. Ich glaube, dort kommt es wirklich auch stark darauf an, was Gewerkschaften machen. Ich glaube, wenn man aktiv ist und wirklich den Leuten aufzeigen kann, was es bringt, wenn sie jetzt da dabei sind und mitmachen, ich glaube, dann kann man die Leute schon holen.
Danke vielmals für das spannende Gespräch und alles Gute dir.
Merci vielmals. Merci für die Einladung.
Ethik 22. Aha!